Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Linker, servus.
Guten Morgen, Heinrich, und guten Morgen, liebe Zuhörer.
Ja, wir werden in diesem Podcast natürlich auch wieder auf unser Börsenradio Halinker Echtgelddepot blicken, aber zum Anfang erstmal die Marktlage diskutieren. Schauen wir doch einfach mal das letzte Quartal an. Der beste Index in Europa war der Euro Stoxx 50, der hat knapp 12% geschafft. Der DAX war knapp an der 10% Marke dran, der S&P 500 9%, Nasdaq ist bei 7,6%. Also wenn wir mal so eine Mischrechnung machen, können wir sagen, im Schnitt 10% sind die Indizes gestiegen im ersten Quartal. Wäre ja schön, wenn es so weitergehen würde. Mal 4 würde bedeuten, alle Indizes steigen 40% pro Jahr. Das wird wohl nicht passieren. So wird es nicht weitergehen. Aber the trend is your friend. Aber wie lange noch? Wann endet so eine Rallye mal?
Also, Sie haben jetzt, Herr Heinrich, wieder Fragen gestellt, wo ich für diese Frage jetzt eine halbe Stunde brauchen würde, alleine, um diese zu beantworten. Wir müssen etwas zurückschauen. Wir müssen uns mal anschauen, was ist passiert nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Es gab eine lange, lange Epoche einer nie dagewesenen Aktionen der Notenbanken. Das Ganze wurde dann noch einmal nachgedoppelt durch den Start von Corona. Das heißt, wir haben im Prinzip nichts anderes als einen sehr langfristigen Trend zurück zu einer Recovery, die uns auf den Stand vor Lehman führt. Hört sich zwar jetzt ein bisschen weit geholt her, ist es aber gar nicht, denn mit dem Fall von Lehman Brothers hatten wir eine ganz klare Situation, wo das Geld als Zahlungs- und Leistungsausgleich unserer Gesellschaft am Abgrund stand. Danach, die Geschichte kennen wir ja, Notenbanken haben geliefert, sie haben gefeuert und das System wurde gerettet. Wir haben einen beispiellosen langen Zeitraum ohne Zinsen gehabt. Die Staatsverschuldungen haben, die Philosophie hat sich geändert. Die Anlageklasse der Obligationen, also der Bond an sich, war ja nicht existent. Und danach ist, wie gesagt, eine Situation entstanden durch weitere Paukenschläge wie Fukushima, geopolitische Risiken wie Trump, wie der Brexit und dann letztendlich dann auch Corona. Und das alles sind diese Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir einen Kollaps gesehen haben bei den Märkten im 22. Dann haben wir eine Explosion auf der Zinsebene gesehen. Dann haben wir eine Inflationsexplosion gesehen. Und das Ganze ist dann übergegangen in die Situation der Stabilisierung. Soweit zu der Geschichte, die jedem Jahr bekannt ist. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wir hatten in sehr vielen Gesprächen darüber geredet, immer diese Rallye. Erst war es dann No Alternative, also TINA und FOMO, Fear of Missing Out. Dann kam die Welle der Technologietitel natürlich. Dann kam die Magnificent 7. Jetzt heißt es schon wieder anders. Jetzt sind das die Fantastischen 4. Diese ganzen Entwicklungen haben jetzt zu einer ganz simplen Situation geführt. Jetzt kommt die Erholung in die Breite. Deswegen ist der Euro Stoxx auch derjenige, der am meisten profitiert hat. Viel weniger als zum Beispiel Nasdaq oder auch der DAX, der irgendwie um die 7 liegt seit Beginn des Jahres. Sie haben es vorhin gesagt. Und jetzt gewinnt das Ganze an Substanz, jetzt gewinnt das Ganze an Breite und jetzt gewinnt das Ganze an Stabilität. Die Ertragssaison beginnt ja bekanntlich jetzt die Tage. Und das wird immens wichtig sein. Da werden wir im nächsten Gespräch natürlich noch spezifisch und sehr speziell darauf zu sprechen kommen. Wie verdient KI? Wie performt es weiter? Was machen die Highflyer? Da gucken wir uns genau nochmal zum Schluss in unserem Börsenradio-Depot an. Aber das ist zusammengebrochen eigentlich die Situation seit unserem letzten Gespräch.
Eines der wichtigen Argumente, egal ob für, gegen Aktien, für oder das, was die Notenbanken tun werden, ist ja die Inflation. Sie wurden ja für Ihre Meinung immer wieder so ein bisschen, ja, nennen wir es mal höflich, verteufelt, angegangen, Ihre Meinung zur Inflation. Die sinkt ja derzeit. Ist sie im Zielkorridor?
Sie sinkt signifikant. Und wir haben zum Beispiel gerade, Sie haben es schön gesagt, ja, verteufelt oder als Spinne abgetan, als ich vor 6 Monaten gesagt habe, sie wird massiv sinken. Ich habe es ja gesagt, da waren wir bei 7%. Und als wir die 7% unterschritten haben, da habe ich gesagt, wir werden uns in einigen Monaten darüber unterhalten, dass wir nicht deflationär werden. Ja, und siehe da, wir reden nicht von einer Deflation, aber wir sind jetzt sicherlich in Amerika noch nicht ganz. Da steht der große Kollaps noch vor der Tür, was die Inflation angeht. Aber wir sehen einen massiven Kollaps hier in der Schweiz. Die Prognosen sind sogar gelaufen auf 1,1, 1,2 und wir sind um die 1% herum. Also das ist sensationell. Darum hat die Nationalbank auch völlig richtig gehandelt und als erste große Notenbank weltweit die Zinsen gesenkt. Absolut korrekt.
Also das muss man sagen, es war etwa vor 3 Wochen und es war wirklich korrekt. Es war wirklich unerwartet, oder?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das letzte Interview mit dem Herrn Groß war, glaube ich, einen Tag nach diesem Zinsschritt. Aha. Und ich habe gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall war ich derjenige, der ganz klar gesagt hat, der Schritt soll kommen. Ich war mir aber gar nicht sicher, ob er kommt. Er ist gekommen und das war absolut goldrichtig. Und wir sind in der Schweiz also absolut im Zielkorridor.
Und was heißt das für die Schweizer Wirtschaft? Wir wissen, glaube ich, mehr über die amerikanische Wirtschaft als über die Schweizer Wirtschaft hier in Deutschland.
Wissen wir. Wir haben in der Schweiz einen robusten Arbeitsmarkt, das ist gar keine Frage. Wir haben einen immer noch boomenden Immobiliensektor, der jetzt noch natürlich weitere, nach einer kleinen Pause wird natürlich der Anstieg in der Immobilien weitergehen, befeuert auch durch diese Zinssenkung. Aber was ein Riesenproblem ist für die Schweizer Wirtschaft, ist natürlich der starke Schweizer Franken. Der wurde jetzt die letzten Monate etwas abgeschwächt und das ist natürlich Balsam für die Schweizer Wirtschaft, denn ich meine, Schweiz ist eine Exportwirtschaft. Wir haben Nischen, wir haben Top-Unternehmen, die sehr nischentechnisch aufgestellt sind. Wir haben einige ja davon in unserem Depot natürlich drin. Und was das Entscheidende ist natürlich auch so etwas wie die Belastung natürlich der Hypothekenträger, was die Immobiliensituation angeht und natürlich die Tourismussituation, das dürfen wir nicht vergessen. Und da ist die Entlastung natürlich durch einen schwächeren Schweizer Franken immens wichtig und von daher, wir sind in der Schweiz auf dem Zielkorridor und also deutlich in der Bandbreite 2%, wir sind ja bei 1% und es gab sogar Stimmen, die haben mit einem Comeback der Inflation auf 1,3, 1,4 hauptsächlich die Großbanken, logischerweise, denn die wünschen sich nichts mehr als genau diesen Zinssatz um die 2%, den wir hatten in der Schweiz. Das ist jetzt nicht mehr die Realität. Das heißt, jetzt muss man wieder gewohnterweise back to the roots. Und ich kann nicht jetzt für Kredite Geld verrechnen und für Guthaben nichts bezahlen. Das hat sich jetzt natürlich wieder verrückt.
Also, als erste große Notenbank senkt jetzt die SNB ihre Zinsen und schürt damit irgendwie die Erwartungen, dass die anderen Zentralbanken eigentlich nachziehen können. Aber ehrlich, ich kann mir immer weniger Zinssenkungen vorstellen, weder von der EZB noch von der Fed. Also zu Jahresbeginn oder zum Ende des letzten Jahres sagten ja alle, ja, es wird 6 Zinssenkungen geben. Jetzt sprechen meisten noch von 3 Zinssenkungen. Vielleicht gibt es ja nur eine oder vielleicht gibt es ja sogar gar keine, denn das Biest Inflation ist ja irgendwie noch nicht erledigt. Jetzt kommen ja erstmal die Lohnerhöhungen bei den Diskussionen, bei der Bahn, beim Flug, bei der Industrie, IG Metall und Co. Also ich glaube, da wird schon nochmal eine deutliche Preiserhöhung geben bei all diesen Lohnerhöhungen.
Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Alles richtig, was Sie sagen, aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Wir haben in Amerika einen boomenden, also wirklich boomenden Arbeitsmarkt. Selbst die Immobilienpreise und selbst der Immobilienmarkt stabilisiert sich etwas trotz dieser hohen Zinsbelastung. Und wir haben geschichtlich eine Situation gesehen, wir haben im Moment genau das Gegenteil von einer Stagflation. Und das war ja das absolute Horrorszenario für viele Ökonomen, die das quasi am Horizont als das große Gespenst aufgemalt haben. Das Gegenteil davon ist der Fall. Das heißt, wir haben nicht wie im Falle einer Stagflation, vielleicht für die Neulinge oder für die Newcomer an der Börse, eine Stagflation bedeutet eine steigende Inflation, einhergehend mit einer Rezession und einer steigenden Arbeitslosigkeit. Wir haben das Gegenteil davon in den USA. Und der beste Nährboden ist eine moderat sinkende Inflation und gleichzeitig dabei eine stabile und boomende Wirtschaft. Und genau das hat sich geschichtlich immer als ein Nährboden für eine nachhaltige, langfristige Rallye erwiesen. Ich will gar nicht im Detail darauf eingehen, in welchen Dekaden das der Fall gewesen ist, aber eins steht fest, es ist der beste Nährboden für eine nachhaltige und lang anhaltende, breite Aktienrallye oder einen Hossemarkt. Und wie gesagt, in Amerika haben wir diese Situation, da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Und ob es dieses Jahr 1 oder 2 oder 3 Leitzinssenkungen werden, das steht total in zweiter Reihe. Das, was ich zunächst genannt habe, diese Faktoren dominieren. Und noch einmal, ich wiederhole es, zurück zu Lehman. Wir haben eine extrem lange Zeit gehabt ohne Zinsen. Die Staatsverschuldung basiert auf einem sehr, sehr, sehr langfristigen Tiefzinstrend. Und die Volkswirtschaften, gerade die großen Volkswirtschaften, so wie Deutschland und in erster Linie Amerika, sind auf dieses Zinsniveau langfristig nicht ausgelegt. Und das wissen die Zentralbanken ganz genau, wie die Fed, so auch die EZB.
Okay, was würde denn mit den Märkten passieren an den Börsen, wenn die Zinsen sinken? Wäre es der Börse vielleicht sogar egal?
Nein, absolut nicht. Weil man war in dieser Zinseuphorie und die Zinsen und die Märkte wurden getrieben. Dann gab es diesen Anstieg, wie Sie es angesprochen haben. Jetzt gibt es aber seit rund 3 Wochen, 4 Wochen einen holprigen Markt. Wir sehen auch größere Abstürze, so wie gestern in Amerika, weil die Inflationszahlen tacken schlechter ausgefallen sind, etwas hotter, um es mal so zu sagen, als erwartet. Das heißt also, die Börse hat jetzt angefangen, diese Zinseuphorie etwas rauszudiskontieren. Wenn es tatsächlich dann zu diesen doch 3 Zinsschritten kommt, dann würden natürlich die Börsen steigen. Vor allen Dingen auch die Anleihenmärkte. Die Renditen würden fallen und die Bonds würden steigen.
Machen wir einen Ausblick deutsche Politik. Wie sieht denn Ihr Blick über die Grenzen von der neutralen Schweiz auf die deutsche Politik aus? Sagen wir mal für die letzten Monate.
Ich habe beim letzten Gespräch meine Meinung betreffend der deutschen Politik ja hinreichend kundgetan. Und ich habe gedacht, dass das Ganze ja schon eigentlich seinen Zenit erreicht hat. Hat es nicht. Wenn ich mir politische Sendungen ansehe, oder ich habe nicht die Zeit, mir alles anzusehen, aber das bisschen, was ich mir ansehe, und ich höre mir die Aussagen von einem Herrn Habeck und von Frau Lang beispielsweise an, dann muss ich wirklich sagen, jeder hart arbeitende deutsche Bürger und Steuerzahler und Wähler, das ist einfach nicht mehr tragbar. Ich möchte das auch nicht weiter ausbreiten. Wenn ich mir zum Beispiel auch die Situation anschaue, dass eine Behörde geschaffen werden soll, um arme Kinder zu unterstützen und ein 2-stelliger Prozentteil dieses Geldes würde durch eine zusätzliche Bürokratie verbrannt werden. Ich frage mich, was das für Gedanken sind, was das für Menschen sind, die diese Entscheidungen treffen. Wo soll das Geld denn herkommen? Wie soll das alles finanziert werden? Wir haben die Infrastruktur in Deutschland, wir haben die Möglichkeiten in Deutschland. Wir sollen nicht in Institutionen und in Bürokratie investieren, sondern tatsächlich da, wo es hingehört, zu den Familien, die diese Kinder haben. In Bildung, in Infrastruktur, da gehört das Geld hin und nicht wieder in Wasserköpfe, wo wieder Leute eingestellt werden, die das Ganze verzögern und verschleppen. Es ist wirklich, wir können anfangen, wo wir wollen. Ihr Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, Zitat, das ist Klagen ist des Kaufmanns Lied und Herr Habeck und Frau Lang feiern die Einhaltung der CO2-Reduktionsziele. Erstens ist es nicht Jammern des Kaufmanns Lied, sondern es ist eine absolute Resignation des deutschen Mittelstandes. Das ist eine absolute Katastrophe und die Borniertheit dieser Aussage, ich meine, die sagt alles. Und wenn ich mich darüber freue, dass wir den Industriestandort zerschießen, die Produktion runterfahren und wir Abwanderungen sehen und das feiern als eine Einhaltung der CO2-Ziele, dann ist das für mich Zynismus und das ist für mich eine Realitätsfremdheit, die einfach mit Worten nicht zu beschreiben ist.
Kommen wir zu unserem Halinke Börsenradio Echtgelddepot. Nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert's? Start war im August 2019 mit einer Startsumme von 25.000 Euro in bar. Es ist quasi so eine Art Aktienspardepot. Jeden Monat werden vorläufig nochmal 1.000 Euro als Sparplan eingezahlt. Wir hatten ja schon auch was zu verkraften, den Verlust zum Beispiel von Wirecard, auf und ab mit Corona und Co. Das wissen Sie vielleicht selber. Das Geld kommt vom Börsenradio und das Wissen und die Kaufentscheidungen und Verkaufentscheidungen kommt vom Team um Herr Linker von Aqfif International aus Zürich. Herr Linker, wo steht das Depot heute im April 2024?
Also jetzt gerade soeben haben wir einen Stand erreicht von 108.000 Euro inklusive des Cash. Dazu muss ich eines sagen, das absolute Allzeithoch des Depots war bei 107.000 vor einem Monat. Es sind ja jetzt noch 1.000 dazugekommen. Was erfreulich ist natürlich, dass wir jetzt quasi auf diesem Level des Allzeithochs geblieben sind, trotz der Korrekturen der letzten Wochen. Das ist natürlich absolut herauszustellen. Zu den Titeln an sich möchte ich nur ganz kurz nicht auf das Ganze eingehen. Es gab keine Mutationen. Wir haben etwas Cash, das finde ich auch sehr, sehr gut. Dazu möchte ich natürlich sagen, zu den wichtigsten Positionen, natürlich Nvidia, trotz der Korrektur der letzten Zeit immer noch mit 920% seit Kauf. VAT, natürlich die Schweizer KI-Fantasie mit etwa 193% im Plus. Gut, Apple mit 140% nahezu, dann die BYD, auch ein Verdoppler. Gut, dann kommen die Klassiker wie Mastercard, Hannover Rück und so weiter und so weiter. Da will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen. Worauf ich eingehen möchte, ist natürlich insgesamt die Gruppe der Schweizer KI-Unternehmen. Und das ist in erster Linie natürlich VAT und die Comet, die auch seit Kauf mit 21,5% zu Buche steht. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und ein letzter Satz noch zu Lonza. Eine massive Erholung, ein großer Turnaround. Wir haben unten erfolgreich nachgekauft. Das ist auch noch besonders klar herauszustellen. da dürfen wir die Spannung mit Spannung auf die kommende Quartalssaison bei diesen Unternehmen schauen.
Bei Lonza, wieso ist das Comeback so stark?
Gut, Lonza ist vielleicht psychologisch besonders hervorzuheben, weil Lonza hatte ja diesen riesen Boom gehabt, als sie die Partnerschaft mit Moderna betreffend der Covid-Impfstoffe eingegangen ist. Moderna hat ja dann die Produktion runtergefahren, natürlich Gottlob aufgrund des Rückgangs der Pandemie. Und das hat sich dann auf Lonza natürlich insofern ausgewirkt, dass Lonza sich mehr als halbiert hat. Ist also absolut abgestraft worden. Dann ist der CEO gewechselt worden. Das war sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Neue Partnerschaften, neue Kooperationen, Margenziele wurden angepasst und das Papier hat ein Riesen-Comeback erlebt. Die Analystenhäuser überschlagen sich im Moment mit Kaufempfehlungen und mit Kurszielen, die deutlich über dem jetzigen Niveau liegen. Vielleicht für alle, das Papier war deutlich unter 400. Wir sind jetzt bei wieder 540 angelangt. Seit Kauf nur noch minus 2,1% aufgrund des guten Einkaufs relativ auf dem tiefen Niveau. Und unser Kursziel liegt nach wie vor bei 660. Also wir haben noch selbst bei unseren Kurszielen 20% nach oben. Wobei die anderen Kursziele der Großen, zum Beispiel JP Morgan, Goldman, die sehen das Papier noch einmal deutlich höher als wir.
Ich habe noch ein paar Hörerfragen, die ich an dieser Stelle einbauen möchte. Eine Frage von Herrn Kolbner aus Freiburg. Hallo Heinrich, wenn Sie wieder Herrn Linke im Programm haben, fragen Sie ihn doch mal, wäre es nicht eher Zeit, mal auch Gewinne mitzunehmen oder Liquidität für Rückschläge aufzubauen, besonders bei den Werten, die gut gelaufen sind, wie zum Beispiel Nvidia und Co.?
Okay, danke für die Frage. Dem Zuhörer möchte ich gerne eines sagen. Wir treffen ja die Anlageentscheide nach diesem Prinzip, das habe ich ja schon einmal gesagt. Es geht nicht darum, jetzt ist der Markt gestiegen, wir nehmen Gewinne mit, warten, bis der Markt fällt und kaufen wieder. Das ist der absolut sichere Weg, um langfristig Geld zu verlieren. Sondern bei uns ist der Anlageprozess ja so, das mit Uni Zürich und Auswahlkriterien lassen wir dahingestellt sein. Aber Fakt ist, nehmen wir mal an, ganz einfach ein Beispiel von, ja, nehmen wir ruhig Nvidia. Jeder wird ja sagen, Nvidia fast 1000%, das ist ja Wahnsinn, da muss man Gewinne mitnehmen. Aber bei uns ist das Prozedere etwas anders. In unseren Meetings, in unseren Sitzungen, Anlage- und Komiteesitzungen kommt die Frage auf den Tisch, wollen wir weiter in Nvidia investiert bleiben? Das ist die Zentralfrage. Aber man muss es strukturiert angehen, also muss die Frage lauten, bleiben wir im Bereich KI international investiert? National ist klar, das ist die VAT und das ist die Comet. Bleiben wir international investiert? Lautet die Frage nein, dann ist das Prozedere beendet und das Papier wird verkauft. Lautet die Frage ja, kommt der nächste Schritt und man schaut sich an und sagt, okay, welche Alternativen haben wir? Meta, Microsoft, Nvidia und so weiter und so weiter. Dann kommt die zweite Frage, gibt es eine bessere Alternative als Nvidia, um zu unseren Zielen zu kommen und der Strategie auch treu zu bleiben? Lautet die Frage ja, dann ist das Prozedere insofern beendet, dass man die anderen analysiert und schaut sich nach der Alternative um und dann wird die Position gewechselt. Lautet die Alternative nein, wird die Position beibehalten. Und dann im zweiten Schritt schaut man sich an, wie groß ist das Papier? Wir haben jetzt zum Beispiel im Börsenradio-Depot einen Wert von knapp 9.000 Euro. Das sind rund 9% des Depots. Kann man sagen, ist es noch vertretbar? Jawohl. Kommt dieser Wert in Richtung 15%, dann wird es rein handwerklich betrachtet und sagt, jetzt ist das Klumpenrisiko so groß. Dann korrigiert man sie wieder auf die 10 oder 9% der kurzfristigen Maximalgewichtung. So läuft das Prozedere. Und jetzt muss der Kunde, der Zuhörer muss sich die Frage genauso stellen, wenn er es tut, so wie wir. Wo bin ich investiert? In welchen Titel bin ich investiert? Das weiß ich natürlich nicht. Grundsätzlich betrachtet ist es so, dass er genau seine Titel durchgeht. Kritische Größe 15% pro Titel. Anderweitig strukturiert diese Fragestellungen durchgehen und dann sich die Fragen beantworten.
Ja, es passt ja auch zur nächsten Frage von Herrn Färber aus Lübeck. Rebalancing. Wie sieht das bei Ihrem Depot aus? Wie gehen Sie davor?
Das habe ich ja gerade genau beantwortet.
Genau.
Wir schauen uns an, welche Titel wollen wir haben. Und zwar stellvertretend für die jeweilige Branche. Zunächst fragen wir uns, wollen wir diese Branche haben, ja oder nein? Und dann gehen wir auf die einzelnen Titel, wie zum Beispiel Großbanken, wollen wir nicht, Thema weg, haben wir gar nicht drin. Das nächste, Rückversicherer, jawohl, haben wir. Welche? Hannover Rück, Swiss Re. Gibt es bessere Alternativen? Nein, wir bleiben dabei. Und so gehen wir strukturiert vor. Und Rebalancen ist ganz klar, wenn ein Titel, je nachdem, wenn die Titel hohe Dividenden haben, so wie die Rückversicherer, werden sie grundsätzlich höher gewichtet. Sind es volatilere Titel, sind es wachstumsorientierte Titel, etwas kleinere Gewichtung, immer so um die 3 bis maximal 4%. Wenn ein Titel ins Laufen kommt, so wie die Nvidia, habe ich vorhin die Frage beantwortet.
Ja, ich habe gerade mal gezählt, also wir haben so um die 23 Werte im Depot. Es ist ja am Anfang schwierig, wenn man sich ein Depot aufbaut, was dann wächst und wächst und wächst und wächst. Je größer das ist, desto leichter ist es ja wahrscheinlich, ein Rebalancing durchzuführen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig war am Anfang, wo man sagt, man hat ein bisschen was drin und jeden Monat hat man nur ein bisschen Liquidität, um da was zu ändern. Wie gehen Sie denn mit der Anzahl der Werte im Depot um? Also wie viele Werte würden Sie in so einem Depot mit reinnehmen?
Das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Und da würde ich jetzt auch bis morgen früh brauchen, um sie genau zu beantworten. Eine gesunde Indexgröße sind immer rund 20 bis 30 Titel. Das ist das, wo ich als Ziel hinkommen will. Das ist klar. Bei der Diversifikation ist es so, dass ich nicht zu sehr überdiversifizieren möchte, aber auf der anderen Seite auch genug breit diversifiziere, um die Volatilität des Ganzen etwas abzufangen. Das ist immer so ein kleines Entscheidungsspiel, das ist immer so eine Balance, die man finden muss. Das ist nicht einfach. Und das Rebalancen, Sie haben gesagt, es ist einfach. Nein, das Rebalancen ist die Königsdisziplin. Wir müssen mal schauen, was hat das Aktiendepot so nach oben gepusht. Ich meine, wir sind jetzt über 12% seit Beginn des Jahres im Plus. Das heißt, wir schlagen alle Indizes und das in einem Quartal. Das ist schon stark. Natürlich spielt Nvidia eine große Rolle, aber selbst die Korrektur bei der Nvidia hat diese, wir waren schon bei 15% im Plus, aber dann hat es die 3% gekostet. So what? Okay, das ist die Realität, das ist die Börse und das kann auch passieren. Aber selbst wenn ich zum Beispiel diesen Highflyer abdiskontiere und ich nehme diese 8000 Gewinn, die zu Buche stehen, komplett weg, dann wäre das Depot immer noch in einer sehr soliden Verfassung. Das heißt, es muss am Ende des Tages immer das Gesamtbild stimmen und dieses Gesamtbild muss auch adäquat dem jeweiligen Risikoprofil entsprechen. Das Börsenradio heißt Vollgas, kein Cash, nur strategisch Cash halten, keine Restriktionen, absolut keine Einschränkungen und das ist natürlich dann das Eldorado. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Depot ausgewogen wäre und hätte jetzt 40% Obligationen, dann ist es immer eine andere Situation und die muss man immer sehr spezifisch betrachten.
Ja, und für alle Interessierten, wir verlinken natürlich die PDF-Datei zum aktuellsten Auszug des heutigen Tages. Der Link wird unten eingefügt. Herr Linker, vielen Dank. Danke.
Sehr gern und weiterhin viel Erfolg an alle Zuhörer.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.